Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Spannende Folge heute. Und das, was so nahe liegt, haben wir, glaube ich, noch nie so richtig besprochen. Aber ich freue mich auf den Wolf. Und wie viel Wolf steckt eigentlich noch in unseren Hunden? Und warum sind Wölfe eventuell auch an Hunden interessiert? Und die kommen ja auch tatsächlich immer wieder in Gebiete, wo Menschen auch leben und immer mehr. Es gibt eine rege Diskussion auch immer wieder um den Wolf, der sich dem Menschen nähert. Bin sehr gespannt und sag erstmal guten Morgen, Sarah.
Guten Morgen, Mike.
Sag mal, bevor wir über das Alter reden, haben wir auch noch nicht. Wie war dein Hundemoment der Woche?
Was soll ich sagen, Mike? Ich warte auf den Rollstuhl. Der müsste wirklich jeden Moment ankommen. Der müsste wirklich jeden Moment ankommen. Ich hoffe, dass in der nächsten Folge ich berichten kann, dass er da ist. Nur jetzt ist es so, dass Boogie derart abgebaut hat, dass ich gar nicht mehr so richtig weit wegkomme von unserem Haus und also sehr in unserem Nahgebiet spazieren gehen muss, was ich ja ansonsten immer vermeide, so gut ich kann, weil ich sonst durchdrehe wegen den ganzen anderen Hundehaltern. Ja, muss ich jetzt aber durch. Und mein Hundemoment der Woche ist der Moment, wo ich einfach merke, warum ich immer so weit weg von allen anderen bin, weil das so hart nervig ist, wenn man mit drei Hunden spazieren geht und immer wieder diese Diskussion. Ich komme nicht dahinter, wieso. Ach, das ist so nervig. Das ist so nervig. Also ein Spaziergang besteht eigentlich nur daraus, dich zu rechtfertigen oder zu warten, bis irgendeiner irgendwas tut oder zu diskutieren. Ach Gott, das ist so nervig. Das ist so nervig. Ich habe das so häufig, dass die Leute zu mir sagen, warum lässt du die Hunde denn jetzt nicht laufen? Dann gucke ich die an und dann zeige ich auf die Boogie und dann sage ich immer, wo soll die denn hinlaufen? Ihr seht doch, die kann gar nicht laufen. Die ist an der Leine, weil sie am besten auch da aufgehoben ist. Wieso nimmst du jetzt deinen Hund nicht einfach weg? Ich komme nicht umhin. Also es ist wirklich nervig. Dann lasse ich immer die Ronja und die Mika laufen, wenn ich sehe, dass andere Hunde einfach konsequent nicht an die Leine genommen werden. Dann lasse ich immer die anderen beiden laufen. Dann hoffe ich immer, dass der andere Hund dadurch so abgelenkt ist, dass er nicht zu Boogie kommt. Aber natürlich kommt er zu Boogie, der Hund. Natürlich kommt er zu Boogie. Und vorher, in der Zeit, wo er sich das überlegt, sage ich immer schon zu dem Halter, die ist fast komplett gelähmt. Die ist schlecht gelaunt. Es wäre gut, wenn wir den Kontakt vermeiden könnten. Nein, es klappt nicht. Immer wieder muss ich, und ich werde auf den Teufel tun, da jetzt nachzugeben und die Boogie dann laufen zu lassen, die wird sich alles brechen, wenn die anfängt, da selber mit den Hunden das auszumachen. Die kann ja gar nichts mehr. Und das ist halt diese Rücksichtslosigkeit. Du siehst ja, da ist ein Hund, die hat Schuhe an, die ist total so am, die taumelt so richtig, ne? Also man sieht, dass der Hund total krüppelig ist. Und dann verstehe ich nicht, warum man da nicht einfach sagt, offensichtlich hat der Hund ein Problem. Wir machen jetzt eine schnelle Nummer draus. Wir laufen einfach aneinander vorbei. Zack, zack. Eine Sache von 5 Sekunden. Danach können wir wieder alle unseres Weges gehen. Jeder darf frei laufen. Das nervt so.
Kann man wirklich nur hoffen. Ich glaube, das ist das Einzige, was es wirklich lösen kann, dass der Rollstuhl bald da ist. Also wirklich, ich drücke fest die Daumen. Das ist ja, ja eine ganz beschissene Situation. Aber haben die denn irgendwie ein Lieferdatum jetzt mal ausgegeben oder so? Also du wartest ja schon länger drauf.
Ja, ja, das ist jetzt für diese Woche. Also nee, ich habe keinen Versand, keine Versandbestätigung bekommen oder so. Die werden mir schreiben. Das ist ja ein ganz persönlicher Kontakt irgendwie. Die schreiben, also man redet richtig normal miteinander. Das ist jetzt nicht so großhandelmäßig, wo man so computergenerierte Nachrichten bekommt. Die werden mir Bescheid geben, sobald sie den losschicken. Aber ist er nicht losgeschickt, aber avisiert war es für diese Woche. Also muss jetzt eigentlich klappen.
Ich drück fest die Daumen.
Ich wollte ja jetzt auch hier Osterferien, ich wollte wandern gehen und mir die Zeit nehmen, Boogie da dran zu gewöhnen. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt wirklich bald kommt.
Oh Mann. Hoffentlich.
Wie war denn deiner? Sag mir, dass es schön war.
Meiner? Jein. Also das Problem ist ja oftmals, wie du auch wieder festgestellt hast, dass es nicht unbedingt immer nur der Hund ist, der nervig ist, sondern es sind auch entweder Menschen oder es sind andere Sachen. Und das ist mein Lieblingsthema, Zecken. Ich habe wirklich eine Situation gehabt, wo ich dachte, so, es kann nicht wahr sein, weil ich hatte irgendwie, keine Ahnung, also für mich ist es jetzt natürlich beginnt die Zeckenzeit schon lange, aber ich habe es sogar noch nicht abgespeichert, weil es noch kalt war und irgendwie, keine Ahnung, ich war noch nicht drin im Zeckengeschäft für dieses Jahr. Und ich fasse Espanja an und wirklich, ich überall so Knubbeln. Sie hatte ja jetzt irgendwie auch ganz viele Warzen. Das ist so ein bisschen tricky. Ach so,
dann weißt du gar nicht mehr, was ist, ne?
Genau. Und dann dachte ich mir, oh, das sind aber viele geworden. Und dann hatte die echt 3 oder 4 vollgesogene Zecken an sich dran. Und normalerweise habe ich immer sowohl Tabletten als auch Spot-On zu Hause und war fest davon überzeugt, dass ich noch Reserven habe. Die waren aber nicht mehr da. Warum auch immer. So, dass ich dann irgendwie zum Tierarzt musste und erstmal wieder irgendwie mich eindecken musste. Für 4 Hunde. Was natürlich auch wieder bei, ich habe glaube ich wieder 250 Euro bezahlt.
Also. Irre teuer, ne?
Es ist verrückt. Mhm. Völlig verrückt. Für so ein Mittelchen, das irgendwie einfach nur diese Viecher abhält. Also das ist irgendwie, weiß nicht, was du da dann draufschmierst auf die Haut, Gold oder Platinflüssig.
Ja, ey, ehrlich, ne? Unsere Wirtschaft wird voll durch die Hunde angekurbelt.
Ja, nur. Also ich.
Inzwischen verkaufen wir ja keine Autos mehr, sondern nur noch Hundezeckenpräparate.
Genau, genau. Ja, klar, also für das ganze Jahr kann ich ja so einen alten Gebrauchtwagen kaufen dafür.
Ja, und auch die, also ja, das kommt viel zusammen.
Ja, aber das war einfach keine schöne Situation. Dann gucke ich mir die anderen Hunde an und genauso, da habe ich überall 3 oder 4 gefunden. Der Kater, genauso. Also ich lebe augenscheinlich in einer Zeckenhochburg oder so. Also klar, wenn die Hunde draußen sind und auf der Wiese rumrollen und tollen und jetzt ist es natürlich wahnsinnig für Zecken, die sich verstecken konnten über den Winter. Das ist natürlich, die brauchen jetzt auch Hunger, die haben auch Hunger. Und
dann, habt ihr die Borreliose-Impfung?
Nee, habe ich nicht, weil das kein Borreliose gefährdetes Dings ist.
Gebiet,
ja, genau.
Echt? Also, ich wusste gar nicht, dass das da so lokal, also dass das so lokal ist.
Ja, Borreliose, ja, normalerweise gibt es so Gebiete, wo es deutlich gefährdeter ist und manchmal auch Gebiete, wo es nicht so ist. Also das ist jetzt irgendwie, also man kann immer Pech haben, ne? Am Ende nur, ich habe es noch nicht gemacht, weil das einfach da kein Thema ist. Nur für uns ist es halt Thema, weil du dann irgendwie, wenn du Kinder hast und so, dann die spielen mit Hunden, dann hast du halt irgendwie dieses Szenario. Ich hatte ja auch schon irgendwie, keine Ahnung, Zecken, die jedes Jahr krabbeln irgendwelche Zecken auf mir rum. Weil ich mit den Hunden bin. So, das ist einfach Wahnsinn. Ja, also das war mein Hundemoment der Woche. Leider, ich hasse sie. Ich hasse Zecken.
Ich glaube, wir werden dieses Jahr aber alle viel damit zu schaffen haben. Es ist ja mit Ansage, wurde ja schon prophezeit, dass da der Winter so mild war. Wir hatten ja einen unheimlich milden Winter. Dass es halt ein besonders Zecken-, Spinnen-, insektenreicher Sommer wird. Oh. Und also Zecken können wir uns, glaube ich, alle warm anziehen. Und ja, also mindestens mal abchecken, ob man nicht doch eine Borreliose-Impfung dann dieses Jahr auch impft. Weil die wahrscheinlich, also wenn man dann viele, es ist passiert halt öfters, als man denkt. Und also wenn man Hunde hat, die nie mit Zecken rumlaufen, dann kannst du dir die Impfung schenken. Es gibt ja auch Hunde, die ausschließlich in der Stadt unterwegs sind, da brauchst du die Borreliose-Impfung jetzt nicht, ne? Wenn man aber viel irgendwie an Gewässern unterwegs ist oder ländlich lebt und jeden Tag da 3 Zecken abpflückt vom Hund, dann würde ich da auf jeden Fall mal drüber nachdenken, über die Borreliose-Impfung. Das ist nicht zu unterschätzen. Aber wenn Borreliose eintrifft, ist das eine richtig hässliche Sache, ne?
Bevor wir auf den Wolf kommen, eine kleine Studie, und zwar ist die veröffentlicht worden im Journal of Small Animal Practice. Und wir haben uns alle ja bestimmt mal gefragt, wann ist denn jetzt eigentlich mein Hund alt? Wir wollen es alle gar nicht so genau wissen, weil natürlich wir dann auch spüren, dass es endlich ist. Und fand ich ganz interessant. Es ist jetzt irgendwie zumindest mal per Studie dann auch belegt. Ziel der Untersuchung war es nämlich, anhand von veterinärmedizinischen Gesundheitsdaten zu bestimmen, wann Hunde nun in die Lebensphase des hohen Alters eintreten, also rein medizinisch. Und da ist rausgefunden worden, ein Ergebnis der Studie ist, kleinere Hunderassen werden im Gegensatz zu größeren Rassen tendenziell später als alt eingestuft. Das deckt sich mit der allgemeinen Beobachtung, dass kleine Hunde öfter eine höhere Lebenserwartung haben. Deutscher Schäferhund gilt zum Beispiel etwa ab 8 Jahren als alt, während ein kleiner Terrier mit 11 noch als mittelalt gelten kann. Das fand ich ganz interessant. Und wenn ein Bernardiner allerdings elf ist, dann ist er als absoluter Senior schon angesehen. Und auch ein Labrador übrigens wird im Schnitt ab etwa 9 Jahren als alt eingestuft. Und bei den bekanntermaßen sehr viel kleineren Möpsen beginnt das Seniorenalter indes häufig erst mit etwa 10 Jahren. Ein Chihuahua, besonders langlebige Rasse, gilt oft erst als ab 12 alt. Und fand ich ganz interessant. Logischerweise auch deshalb, weil man dann auch so ein bisschen mehr drauf eingehen kann. Ne? Also letztendlich, wenn man das weiß, dann auch so ein bisschen mehr die Bedürfnisse anders gestaltet, beziehungsweise auch, egal ob es Ernährung ist oder Tierarztbesuche oder mal zum Checken oder Bewegung, Verhaltensänderungen und so weiter, dann einfach nur auch mal anders, vielleicht auch ein bisschen besser im Auge hat. War jetzt nicht so super neu, fand ich, also wenn man sich so ein bisschen mit Hunden beschäftigt. Aber ich finde dann doch so diese Altersbeschränkung ist jetzt auch nur pauschal, aber auch beim Labrador fand ich jetzt 9 schon relativ früh dann alt. Ich hätte da jetzt irgendwie mit 11 reingegangen oder so, keine Ahnung.
Ja, ich finde das ein bisschen schwierig, mich da so festnageln zu lassen auf die Jahre, weil eher so als ungefähr würde ich das wahrnehmen, weil es hängt total davon ab, wie der Hund gelebt hat, was der alles gemacht hat, wo der Herr ist, also aus welcher Zucht der kommt. Hast du einen Hund aus dem Tierschutz, gilt das ja alles schon mal gar nicht mehr.
Ja.
Weil unabhängig von der Größe wird der Hund, der Mischling, der Straßenhund in der Regel ja älter als der Rassehund, weil der ja viel gesünder ist. Und bei den Rassehunden, wenn ich jetzt Labrador höre, dann denke ich mir immer, ja, was genau meinst du? Weil es gibt für mich auch 1000 verschiedene Labradore. Also wenn ich mir jetzt einen Labrador aus einer Arbeitslinie anschaue und einen Labrador aus einer Showlinie anschaue, dann sind das für mich 2 komplett verschiedene Hunde. Da könntest du von mir aus auch sagen, Chihuahua und Mops, so unterschiedlich sind für mich diese beiden Labradore. Der eine hat mit dem anderen ja nicht im geringsten was zu tun, außer dass sie beide Labradore heißen. Aber ja, der eine ist halt ein totaler Sportler und der andere ist eine eher gemütliche Einsteigerhund-Variante. Und das ist ja was ganz anderes. Also das kannst du ja nicht vergleichen. Und das Gleiche gilt für die Schäferhunde. Es gibt so viele verschiedene Schäferhundarten. Dann hängt es ja auch total davon ab, was hast du mit dem Hund gemacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Mali denke, der in den ersten 5 Lebensjahren derart kaputt gearbeitet wurde, dass der mit 8 platt ist, das wundert mich überhaupt nicht. Während ein Hund, der moderat gesund gefördert wurde, der natürlich sportlich war, aber auch nicht übermäßig gearbeitet worden ist, wo man geachtet hat auf Ernährung, Gelenke und allem, der kann halt viel, viel älter werden. Also, oder der altert ja auch langsamer dann, ne? Dann kann ja auch so ein Hund, wenn man den total überarbeitet hat, schon mit 8 überall die Knochen und Gelenke im Eimer haben, dann ist das auch ein alter Hund. Während ein anderer das erst mit 12 kriegt, weil der halt schon da gearbeitet wurde. Dann hängt das davon ab, wie oft war man denn beim Tierarzt? Hat man die ganzen Kleinigkeiten gemacht? Hat man Nahrungsergänzungsmittel benutzt? Also, oder in meinem Fall oft genug einen Apfel dazugegeben. Also ich finde das schon schwierig, so pauschal zu sagen, die Rasse oder der Hund oder die Größe wird so und so alt, weil dafür habe ich viel zu oft Beispiele gesehen, wo es ganz anders war, weil einfach das ganz viel, wie bei uns Menschen, davon abhängt, wie man lebt und wie man sich pflegt und wie man auf sich achtet. Und ein Hund, auf den gut geachtet wird, der wird halt natürlich in der Regel ja älter, vor allem wenn er jetzt auch nicht aus einer eBay-Zucht kommt, sondern vielleicht von einem guten Züchter kommt oder optimalerweise sogar ein Mischling ist, dann stehen ihm vielleicht sogar noch ein paar mehr Jahre Jugend zu. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Boogie anschaue, die ist ein schönes Beispiel für einen Hund, der alles ist. Die ist nämlich jung und alt gleichzeitig. Was ist das jetzt für eine Mischung? Die ist 12, hinten ist die gefühlt 18 und vorne ist sie gefühlt 7. Also, was ist das jetzt? Was mache ich mit diesem Körper? Mhm. Es ist halt schwierig, das so in so eine Schublade reinzupressen, finde ich. Was ich aber wichtig finde, ist, was du eben gesagt hast, dass man das als ungefähre Orientierung schon im Hinterkopf hat, um einfach zu sagen, das ist jetzt so ein Alter, wo ich einfach die Frequenz für die Tierarztbesuche ein bisschen erhöhe. Jetzt gucke ich mal nochmal, ob ich die Ernährung umstelle. Man sieht ja auch, dass die Verbrennung sich vielleicht verändert, wenn wir weniger uns bewegen, weil wir älter und träger werden. Dann müssen wir natürlich vielleicht auch energieärmer füttern, damit der Hund nicht dick wird und wir dann noch die Gelenke, die alten Gelenke noch mit Gewicht belasten. Es gibt tolle Präparate, mit denen man auch die also neurologisch unterstützen kann, damit die mental fit bleiben. Da gibt es verschiedene, gibt es Naturheilmittel, es gibt aber auch tatsächlich Medizin, da sollte man mit dem Arzt mal drüber sprechen, wie man da fördern oder unterstützen kann. Wobei ich auch hier der Freund davon bin, einfach den Hund weiter viel grübeln zu lassen. Das wird ihn mental am allerfittesten halten, wenn wir nicht sagen, der liegt jetzt den ganzen Tag rum und dann gebe ich ihm aber was fürs Gehirn, eine Tablette. Und aber kein Futter fürs Gehirn, also keine Arbeit. Da kommt jetzt wieder die Hundetrainerin in mir durch. Es ist nicht, weil der Hund alt ist, dass er jetzt nichts mehr tut. Lass ihn ruhig weiter arbeiten und grübeln. Das hält ihn wirklich jung und fit. Und es gibt für jedes Alter auch die richtige Arbeit. Auch wenn dein Hund körperlich eingeschränkt ist, kann er ja noch knobeln.
Ja, also nehmen wir es mit als Anhaltspunkt, aber ich finde es trotzdem auch ganz gut, sich trotzdem immer mal wieder, auch wenn es solche Studien dann gibt und die aufploppen, einfach mal darüber Gedanken macht, wo stehen wir eigentlich und was heißt das in der Konsequenz? Darüber macht man sich logischerweise in den ersten Jahren, und das soll ja auch genauso sein, überhaupt gar keine Gedanken. Aber ja, es kommt dann irgendwie doch schneller und man ignoriert es so weg. Ich glaube, das macht fast jeder, was auch total normal ist. Ich meine, hab das ja dann auch irgendwie bei mir und bei Spanja ist es jetzt nun irgendwie auch so, dass sie ein Alter erreicht hat, wo du denkst, so, ja, ist jetzt der, ist wirklich jeder Tag, ist halt einfach ein Geschenk, ne? Und bei Bilbo, der ist halt weiß, da siehst du halt nicht, wenn er weißer wird. Und also deshalb ist das Alter dann halt einfach auch nicht mehr so klar, ersichtlich. Insofern kann man das da auch bei ihm ein bisschen weiter wegdrücken. Aber er ist halt auch 10 und wenn man nach dieser Studie geht, ist das schon auch ein Methusalix inzwischen geworden. Und
ja gut, bei der Größe ist 10 auch halt wirklich ein hohes Alter, das muss man ja so sagen. Also das ist ja auch etwas, was nicht von der Hand zu weisen ist, was du eben sagtest, kleine Hunde, große Hunde, wie man sich daran orientieren kann, was das Alter angeht. Das stimmt schon, ne? Also eine deutsche Dogge wird keine 16 Jahre alt und ein Dackel dafür umso öfters auch mal 18. Das ist schon richtig, da kann man das nicht von der Hand zu weisen. Ich hätte nur ein Problem damit, wenn man sagt, oh, da steht zum Beispiel jetzt eben, ne, bei der Rasse Labrador, da steht da 8 Jahre drin, wird bestimmt oft zutreffen, aber voll oft auch nicht. Und das hängt halt von vielen Faktoren ab, ne? Das hat man dann vielleicht im Kopf. Okay, mit 8 wird der Hund langsam ein Senior. Aber es kann sein, dass ein 8-jähriger Hund super fit ist auf allen Kanälen. Ich finde es halt so, ich persönlich weiß, das geht total ins Geld. Ich habe 3 Hunde. Ich weiß wirklich, wovon ich rede. Es ist sauteuer, aber macht regelmäßig Blutbilder. Das ist einfach wirklich gut, ne? Auch was Ernährung und so angeht, zu wissen, sind die Organe alle gesund oder muss ich da vielleicht die Ernährung anpassen? Es ist ja wie bei uns Menschen. Wir brauchen nicht denken, dass diese Allround-Futter immer alles können. Das stimmt so nicht. Wenn du jemand bist, der einen Leber- oder einen Nierenschaden hat, dann wirst du von deinem Arzt eine spezielle Diät verschrieben bekommen und das ist beim Hund auch nichts anderes. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man, wenn man ab und zu mal Blutbilder macht, dann sieht man auch vielleicht, dass der Hund irgendein Organ hat, was unterstützt werden muss, wo die Werte eben nicht so gut sind. Und dann kann man das Futter darauf anpassen. Und damit kann man dem Hund ja auch schon total viel helfen.
Dann lass uns mal vom Hund ein bisschen auf den Wolf kommen. Ich habe das Thema, habe ich gerade auch schon gesagt, deshalb gefunden, weil typisches Bild, Hundebesitzer geht irgendwie über die Straße und hinter ihnen läuft ein Wolf. Und ja, und wenn du dich dann auch so ein bisschen mal mit Fachleuten unterhältst, dann sagen die natürlich auch alle, auch Jäger, ja, da geht's nicht um den Menschen. Da geht's tatsächlich wirklich einfach um den Hund. Es gibt natürlich immer wieder auch die große Diskussion, dass Wölfe immer mehr, der Wolf ist zurück, lange Zeit war er weg. Jetzt inzwischen gibt es immer mehr und immer mehr Wolfssichtungen von deutschen Wäldern, aber auch natürlich in Wohnsiedlungen. Und da ist immer so die Frage, wie viel Wolf steckt noch in unseren Hunden, wenn es da Begegnungen gibt? Warum ist der Wolf überhaupt interessiert? Oder ist er wirklich interessiert an einem Hund? Ist das so, dass er sagt so, ach guck mal, der sieht aus wie ich und irgendwie riecht er auch ähnlich. Es ist aber auch kein richtig, ist aber auch nicht so richtig. Ich bin neugierig, will mal gucken. Wie ordnest du das ein? Also A, mal, dass der Wolf sich nähert, dann aber auch, dass er natürlich auch interessiert ist. Ist das eine Gefahr für unsere Hunde? Ist das etwas, wo du jetzt sagen würdest, das ist nicht geil oder bleibt der weg? Also ich könnte es nicht richtig einordnen.
Ja, also ich bin ja keine Wolfsexpertin, das muss ich direkt mal vorweg sagen. Ich habe das natürlich als Teil meines Studiums mitstudiert und habe mich viel mit Wölfen beschäftigt, aber ich bin weit davon entfernt, eine Expertin zu sein. Aber was ich natürlich, oder was wir alle ja auch wissen über Wölfe, ist ja, dass sie neugierig sind. Und sie haben ja vor vielen tausend Jahren schon immer die Nähe zu Menschen gesucht. Und so sind ja auch die Hunde zu uns gekommen. Also ganz erstaunlich finde ich das nicht, dass ein Wolf irgendwie immer wieder mal in der Nähe des Menschen auftaucht. Also das ist ein neugieriges Tier. Ja, und das ist auch ein hungriges Tier vielleicht. Also in der Nähe des Menschen gibt's halt auch oft Essen. Und an einem Stadtrand findet man eher mal Futter. Ja, also mich wundert das jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die Wölfe immer wieder näher an den Menschen rankommen. Mich wundert es auch nicht, wenn sie an Hunden interessiert sind. Ich glaube nicht, dass der Wolf eine Parallele zwischen sich und dem Hund sieht. Dafür ist der Abstand einfach zu groß zwischen diesen beiden Tierarten. Der geht ja auch nicht her und sagt, da hinten ist ein Schakal, ein Fuchs, ein Dingo und zieht da eine Parallele zu sich, obwohl das alles Hundeartige sind. Und irgendwo im Kern familiär gesehen miteinander was zu tun haben, aber es sind trotzdem verschiedene Tierarten. Und ich glaube schon, dass da eine gewisse Neugier ist. Und wenn man sich jetzt anschaut, die Region, wo es schon immer viele Wölfe gab und wo beispielsweise die Schäfer und die Hirten Hunde haben, die nur dafür da sind, auch die Herde vor dem Wolf zu beschützen, da hat es ja auch immer schon man könnte sagen, gegeneinander gegeben zwischen Hund und Wolf. Der Hund ist ganz oft auch genau darauf oder dafür da, den Wolf zu verjagen oder fernzuhalten. Also man wird sicherlich Beispiele finden, wo die Freundschaft schließen. Ich will deswegen nicht sagen, das gibt es nicht, aber es gibt es sicherlich sehr selten. Eigentlich haben die nicht viel miteinander zu tun und ich glaube nicht, dass sie sich freundschaftlich begegnen. Das ist höchstens eine Neugierde. Der Hund wird auch riechen, dass der Wolf ein wildes Tier ist. Der wird sich nicht denken, oh cool, da ist ein anderer Hund, da gehe ich spielen. Also ich denke auch, dass ein Hund im Kontakt mit einem Wolf nicht auf den Wolf reagiert, wie er auf einen Artgenossen reagiert. Da bin ich mir sogar fast sicher. Allein geruchlich ist das einfach ein Riesenunterschied. Und von daher, also ich glaube, wenn ich jetzt im Wald wäre und dort einen Wolf sehen würde, dann würde ich versuchen, den einfach zu ignorieren. Umso mehr ich das verkopfe, umso wahrscheinlicher ist ja auch, dass irgendwie was passiert, weil der Wolf ist erstmal, glaube ich, nur neugierig. Es gibt ganz, ganz wenige Beispiele von Übergriffen von Wölfen auf Menschen. Die haben da beliebtere Beute. Ne? Also der Mensch ist keine beliebte Beute für eigentlich fast kein Tier, weil wir schmecken auch einfach nicht. Unser Fleisch ist eklig und wir stinken. Und deswegen, also für Tiere riechen wir nicht lecker. Deswegen ist das oft, dass wenn wir von Tieren getötet werden, von Wildtieren, Bären, was weiß ich, ist das meistens, weil sie sich von uns bedroht gefühlt haben und nicht, weil sie uns essen wollten. Und deswegen, wenn ich den Wolf einfach in Ruhe lasse und nicht auf ihn zugehe oder anfange mit dem zu quatschen oder den anschreie, dann wahrscheinlich wird mir dann auch nichts passieren, weil der kommt nicht zu mir, weil der hungrig ist. Höchstens will er meinen Hund essen. Das könnte vielleicht passieren, ne, dass er meinen Hund als Beute wahrnimmt. Das kann schon sein, das kann ich mir vorstellen, aber mich eher nicht. Und dann muss man ja auch immer gucken, wenn das jetzt ein Wolf ist, also wie überall in der Tierwelt, wenn ein Tier Jungen hat, also Welpen, in dem Fall Wolfswelpen, dann habe ich es auf jeden Fall mit jemandem zu tun, der zu einem bereit ist. Und deswegen würde ich mich von so jemandem erst recht fernhalten. Also wenn ich sehen würde, dass ein Wolf kleine Welpen da, also kleine Wolfsjungen dabei hat, dann würde ich sicherlich das Weite suchen und mich von diesem Tier fernhalten. Und ich weiß nicht, ich habe auch schon Videos gesehen, wo Leute anfangen, die Wölfe anzuquatschen, als wenn sie Hunde wären. Das würde ich einfach mal lassen. Weil aus zwei Gründen. Zum einen wollen wir den Wolf ja gar nicht weiter an uns gewöhnen und zu uns locken. Weil das ist ja auch so die Diskrepanz bei Menschen. Auf der einen Seite wollen wir den Wolf eigentlich nicht bei uns haben. Seit Jahrtausenden tun wir alles, um den auszurotten und haben Angst vor dem Wolf. Und auf der anderen Seite gibt's dann halt immer noch so ein paar Einzelne, die dann, wenn sie einen Wolf sehen, quasi noch die Leckerchen rausholen. Komm mal hier, ja, du bist ein Feiner. Das ist natürlich kontraproduktiv. Ja. Also am einfachsten wäre, wir würden uns einfach alle aus dem Weg gehen und eine Koexistenz zueinander haben. Kritischer ist das natürlich in Regionen, wo es um deine Schafe geht, um deine Pferde geht. Es gibt ja Menschen, die haben einfach Tiere, die in das Beuteschema des Wolfes fallen. Da sieht die Sache natürlich anders aus. Die haben andere Probleme. Aber ich als Hundehalter muss jetzt nicht mit dem Wolf ins Gespräch gehen, groß.
Du sprichst einen interessanten und auch völlig logischen Punkt eigentlich an. Das ist irgendwie für mich jedenfalls relativ klar, dass der Wolf ein wildes Tier ist und ganz egal, wie interessiert er ist. Also erstmal diese Proaktivität, die du da angesprochen hast, erschließt sich mir nicht. Ich habe das ja auch, meine Lieblingsgeschichte ist, dass ja das Busfahrer an der Bushaltestelle immer denselben Fuchs gefüttert haben. Und der Fuchs wusste schon ungefähr, wann die Busse wiederkommen und hat sich dann dahingesetzt an die Bushaltestelle und gewartet, bis der Busfahrer wieder kam und eben ein Stück von seiner Stulle gegeben hat. Das ist völlig irgendwie random, wo du dann so sagst, so, warte mal, was ist denn kaputt bei euch? So, also das war dann wirklich so ein bisschen das Haustier der Busfahrer da in Köln-Longerich. Ich dachte so, oh Mann, aber mir schließt es nicht und ich denke auch, dass dass ein Wolf natürlich klar, oder dass Wölfe, wenn es sie wieder mehr gibt, brauchen sie Nahrung. Und natürlich essen sie auch Tiere. Und natürlich ist es so, dass die natürlich dann auch mal das eine oder andere Schaf reißen. Auch das ist ja in einem Hund per Instinkt ja teilweise auch noch drin. Und auch diese Übergriffe gibt es ja. Darüber wird nicht so oft gesprochen. Man weiß es auch manchmal nicht. War es ein Hund oder war es ein Wolf? Es passt eben in das Beuteschema. Es ist der Hund natürlich so domestiziert, dass das und kriegt genug zu fressen, dass das wahrscheinlich eher seltener vorkommt. Aber es passiert eben einfach auch. Und ich glaube, wir müssen uns irgendwie auch dran gewöhnen, dass diese beiden Tiere, dass sie einfach auch zu uns gehören. Oder der Mensch überhöht sich wieder und rottet den Wolf wieder streckenweise aus, wie das eben einfach auch so lange Zeit so gewesen ist, ja. Und da ist, glaube ich, eine Grundsatzdiskussion dann eher so am Start. Wollen wir den Wolf in unserer Nähe haben? Oder beziehungsweise, wenn wir ihn nicht in der Nähe haben wollen, was bedeutet denn das? In der Konsequenz wird er bejagt oder nicht bejagt? Da sind wir dann genau mitten in dieser auch aktuellen oder immer wieder aktuellen Diskussion. Aber ich würde jetzt auch erstmal davon ausgehen, dass alles das, was ich über Wölfe weiß, was auch ähnlich Halbwissen ist wie bei dir, Aber es sind erstmal scheue Tiere. Es sind ja erstmal, und wenn eins auf einem Rudel, würde ich es nochmal anders sehen. Da wäre ich, glaube ich, dann aber auch relativ schnell weg von der Straße, wenn es irgendwie geht. Aber wenn es ein einzelner Wolf ist, würde ich jetzt auch erstmal nicht panisch, weil erstmal vom Ding her sind sie ja scheu. Die sind ja eben nicht domestiziert. Sie sind ja jetzt mal nicht von der Anlage Draufgänger, die, egal was kommt, Blut wollen, sondern sie haben eventuell Hunger. Ja, und eventuell sind sie neugierig. Aber ich finde, das ist eben dann sehr schnell so eine Grundsatzdiskussion, die man da führt. Und müsste man eben dann einfach auch mal wieder so die Statistiken bemühen, finde ich. Macht dann auch ganz, ganz gut Sinn, wenn man sich dann mal so Zahlen nimmt, wie viele Übergriffe gibt es denn jetzt von Wölfen und wie viele Übergriffe gibt es dann von Hunden auf den Menschen zum Beispiel. Ja. Na, darüber wird bei Bild nicht so oft geschrieben wie bei einem Wolf, der dann irgendwo mal auftaucht. Dann ist dann gleich, jetzt haben wir wahrscheinlich...
Sterben auf jeden Fall mehr Menschen an einem Zeckenbiss als an einem Wolf. Das kann ich dir auch mit Sicherheit sagen.
So.
Ja, es ist halt ein Tier, was dem Menschen seit jeher Angst macht. Weil er natürlich ein super starker Jäger ist. Vor allem, wenn er in einer Gruppe ist, hast du eigentlich keine Schnitte. Und ich glaube, wir haben ein Problem damit, unsere Beute zu teilen. Und wir haben aber dasselbe Beuteschema. Und ursprünglich wäre es ja, oder anders, ich fände es ja wunderbar, man könnte eine Koexistenz irgendwie schaffen. Allerdings wird das nur dann funktionieren, wenn wir die Wälder ein bisschen in Ruhe lassen. Das Ding ist halt, die finden da ja kaum mehr Nahrung, weil die schießen wir denen ja noch weg. Und es ist für den Wolf schwierig zu überleben, ohne näher an den Menschen ranzukommen. Der Hunger treibt ihn halt immer wieder zu den Menschen hin, glaube ich. Das ist aber, wie gesagt, ne, ich bin keine Wolfsexpertin und ich habe mich mit dem Thema nicht tief befasst. Ich lese aber natürlich immer wieder dazu und es macht auch einfach Sinn, und sich zu fragen, wieso können wir nicht sagen, also anders, wir haben jetzt uns ewig beklagt, der Wolf ist fast ausgestorben, es gibt ja gar keine Wölfe mehr in Deutschland, und das ist ja ganz schlimm, jetzt sind sie da, jetzt schreien alle, oh Gott, der Wolf ist da, schrecklich. Und hast du gesehen, der Wolf war in der Nähe des Menschen hier und der Wolf war in der Nähe des Menschen dort. Und das macht Angst und ich verstehe ja auch, also ich muss ja auch sagen, wenn ich irgendwo stehe und da kommt ein Wolf, wäre ich jetzt nicht tiefenentspannt, das wäre gelogen. Ich habe kein Problem mit Wölfen. Überhaupt nicht. Das sind faszinierende Tiere. Ich liebe diese Tiere und ich bin froh, dass es sie gibt, sonst hätte ich meine Hunde nicht. Also von daher ganz pauschal kann ich sagen, ich finde Wölfe super, aber begegnen in der Dämmerung abends im Wald alleine muss ich dem jetzt nicht. Das ist so, wie wenn man in Kanada lebt und man auf einen Bären trifft, dann sagt man ja auch nicht mega. Das war das, worauf ich jetzt heute gehofft habe. Aber die schaffen das ja da auch irgendwie koexistieren. Wenn wir jetzt mal am Beispiel Kanada bleiben, die haben da ja unfassbar krasse Wildtiere in ihren Hügelchen und Bergen und Wäldern. Und trotzdem, ja, und da passieren auch Unfälle, auf jeden Fall.
Ja,
aber die gehen jetzt auch nicht hin und sagen, wir werden jetzt systematisch einfach alle Tiere ausrotten. Und demnächst lebt auf dem Planeten Erde leben nur noch vom Mensch gemachte Tiere. Dann gibt es nur noch Haustiere und Nutztiere und Wildtiere gibt es dann am besten gar keine mehr. Die hängen wir uns höchstens noch als Kopf an die Wand, nachdem wir sie erst gezüchtet und dann freigelassen haben, damit die einer abknallen kann. Das wäre dann die Variante. Wir müssen uns natürlich schon fragen, wir dringen so tief ein in die Natur. Wir setzen unser Häuschen, unsere Straße und unseren Strommast überall hin und da sagen dann, oje, oje, jetzt ist der Wolf irgendwie da. Ja, wo soll er denn sonst hin? Es gibt ja gar keinen Meter mehr ohne Menschen. Natürlich ist er in der Nähe des Menschen. Und ich vermute, dass so und das da hört meine Kompetenz auch wirklich auf. Aber mein Gedanke ist halt, warum kann man nicht Räume schaffen, in denen die sich auch irgendwie ernähren können, in denen sie leben können, ohne dass wir aufeinander treffen? Groß. Ne? Und sie, dass sie auch gar nicht das Bedürfnis haben, ihre Räume zu verlassen. Jetzt ist es halt so, dass Wölfe halt einfach riesengroße Territorien haben. Und vor allem wandern die halt wahnsinnig gerne. Die laufen super gerne, ganz weit und gucken sich halt einfach riesengroße Gebiete an. Und wenn man guckt, wie Wolfsgruppen sich fortbewegen, ist das der Wahnsinn. Die bleiben ja nicht an einem Ort. Das heißt also, eigentlich muss man es schaffen, irgendwie überall Raum für Tiere zu haben und Raum für Menschen zu haben. Wenn man, vor allem wenn man nicht zusammenleben möchte mit den wilden Tieren, dann muss man halt auch Gebiete übrig lassen, in denen die wilden Tiere sein dürfen, ohne dass wir da wieder eindringen. Aber es gibt ja gar keine Räume, in die wir nicht eindringen. Wo ist denn der Quadratzentimeter, wo der Wolf sein darf, ohne dass der Mensch auch da ist? Und hier stellt sich natürlich dann die Frage, was will der Mensch eigentlich überhaupt? Aber das frage ich mich ja dann immer, ne? Wenn ich diese ganzen Dinge sehe und lese, dann denke ich mir, ja, was wollten ihr jetzt? Worauf läuft das denn hinaus? Also jetzt, ja, ich verstehe die Ängste komplett. Wie gesagt, ich habe keinen Bock, einen Wolf zu treffen. Und wenn ein Hirte seine Schafe ständig schwer verletzt oder gerissen vorfindet oder ein Pferd sehr stark verletzt wird, und das ist irgendwie auch echt brutal, was da abgeht, dann verstehe ich das Leid der Menschen, die davon betroffen sind, absolut und teile das auch. Und ich bin dann total einverstanden, dass die sagen, das geht so nicht. Aber wir müssen uns halt einen Plan B überlegen, wie es denn gehen kann. Weil ansonsten bleibt uns gar nichts anderes übrig, als zu sagen, wir rotten ihn einfach wieder aus. Und wir so machen es wie mit den anderen Tieren. Wir lassen den einfach aussterben und dann wird das immer eine Geschichte sein. Früher gab es mal Wölfe. Aber solange wir müssen halt Raum den Tieren auch übrig lassen. Und das ist sehr, sehr philosophisch. Und das ist was ganz Grundsätzliches. Es ist schwer, dass wir Menschen mit unseren Hunden irgendwie anfangen, damit zu reden, weil dafür ist das Thema zu kompliziert und zu groß.
Ich meine, du hast es ja in ländlichen Gebieten zum Beispiel mit dem Fuchs auch, da ist es irgendwie völlig eingepreist, dass der Fuchs Hühner reißt, Gänse reißt, was auch immer. Ja, da ist es einfach irgendwo völlig ein Stück weit normal. Dann, wenn man ihn kriegen kann, wird er halt dann auch erledigt, der Fuchs. Bin komplett bei dir. Es ist so eine ethische Diskussion, die man dann sehr schnell führt. Und da bin ich auch zwiegespalten, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe auf der einen Seite natürlich schon auch, denke, das Naturschutz und so weiter, und auch der Wolf gehörte halt nun mal eigentlich auch zu unseren Breitengraden mit dazu. Jetzt kann man von diesem Ende der Schlange kommen und sagt so, ja, dann muss man eben auch aushalten, dass er da ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, lässt man ihn machen, lässt man ihn gewähren, dann vermehrt er sich logischerweise auch. Und dann wird es eben einfach auch irgendwann eine Population geben, die in eine ganz andere Richtung geht, wo es dann sehr viele werden und die brauchen alle Nahrung. Dann wiederum gibt es die Problematik aber auch, dass immer mehr Menschen einfach, weil es in den Städten keinen Platz mehr gibt, such mal eine Wohnung in Köln, such mal eine Wohnung in München oder in Hamburg oder in Berlin. Es gibt schon auch Gründe, warum Menschen dann irgendwie weiter raus und warum da auch mehr gebaut wird und so weiter. Das sind alles so Probleme, die auch erstmal gelöst werden müssen. Ich denke immer, ich finde es immer ganz schwierig, wenn der Mensch sich so erhebt, wenn der Mensch selber derjenige ist, der dann entscheidet über Leben und Tod und wie viel Tod es denn geben darf. Also man redet ja auch oft von Prädatoren und ich finde, der größte Prädator ist halt einfach auch der Mensch, nur sind wir da und nun haben wir unsere Rolle. Aber ich finde einfach auch so pfleglich damit umzugehen und einfach, du hast ja immer nur zwei Lager. Entweder sind es Wolfshasser in dem Fall und Gegner, oder du hast die Pro-Wolf-Leute, die dann aber auch wirklich fast militant genau die Gegenposition einnehmen. Reden hilft, aber ich habe auch festgestellt, dass ganz wenig geredet wird. So. Also vielleicht brauchen wir auch Kompromisse, vielleicht müssen wir uns auch genau angucken, wie kommen wir denn da zusammen? Nochmal, wenn wir den Wolf haben wollen und wenn wir akzeptieren, dass der Wolf eben einfach auch zu unserer Biodiversität am Ende des Tages gehört, könnte man ja auch glauben, dass das so ist. Und dann gehört er dazu, aber dann ist eben einfach auch die Frage, wie hält man ihn in Schach? Also ich glaube auch unstrittig ist, dass zu viele Rehe und Wild ist halt einfach auch wiederum für die Natur echt ein Problem.
Auch ja, aber dann können wir uns doch freuen, dass der Wolf da ist. Der kann es ja regeln mit den Rehen und den Wildschweinen. Tja. Das ist halt ja der Punkt, ne? Die Natur hatte sich das eigentlich schon alles ganz gut überlegt ursprünglich. Bis wir eingegriffen haben in allem, war das ja eigentlich alles ganz homogen. Es gab ja für alles auch eine Lösung. Und deswegen gibt es ja auch Raubtiere. Also es hat alles seinen Sinn. Und der Wolf hat seine Berechtigung und seinen Sinn. Und wir haben ja einen Abkömmling vom Wolf in unserem Bett liegen.
Ja.
Also von daher, ich sag mal so, wir müssen uns vielleicht fragen, wie viel erwarten wir und wie viel verlangen wir von der Natur? Und ich bin überhaupt kein, also ich bin in keinem dieser Lager. Ich bin faktisch überhaupt gar nicht gegen den Wolf, zero gar nicht. Hm. Ich bin aber auch nicht dafür, dass man da jetzt irgendwie alles diesem Projekt unterstellt. Dafür bin ich auch nicht. Ich bin mir sicher, es gibt einen coolen Mittelweg. Ich bin nur nicht der richtige Ansprechpartner dafür, aber da wird es sicherlich tolle Wissenschaftler geben und Forscher und Biologen und Wolfsexperten, die uns sagen könnten, wie man es richtig macht. Und wenn man mal die richtigen Menschen an einen Tisch bringt und sich nicht die Politik wieder über einem erhebt und irgendwelche Nichtskönner sich hinsetzen und anfangen, Gesetze zu machen, wie das immer so ist, dann wird es vielleicht ja auch funktionieren. Aber die Leute, die drüber reden, haben einfach keinen Schimmer. Und die gehen nicht hier wie wir hin und sagen, lass uns mal ein bisschen drüber reden, aber eigentlich haben wir keine Ahnung und machen das alles unter Vorbehalt und sagen jetzt einfach nur unsere Meinung, ohne zu gewähren, dass das hier alles seine Richtigkeit hat. Aber das machen diese Menschen nicht. Nein, die setzen einfach Gesetze in die Welt und machen, jetzt geben wir mal den Wolf zum Abschuss frei und jetzt geben wir ihn doch nicht frei, jetzt steht er unter Schutz. Und aber alles ohne Sinn und Verstand. Und es wäre ja großartig, wenn man einfach mal sagen würde, wir machen jetzt ein Projekt draus, weil es ist ein Riesending. Und die Zeitungen sind voll. Die Menschen fangen an, Angst zu haben. Es gibt viele Menschen mit Nutztieren, die einfach sagen, Leute, es schlägt bald 12. Es muss langsam was passieren, weil uns hier die Tiere permanent gerissen werden. Ich verstehe die Position komplett. Wir müssen halt eine Lösung dafür finden, aber dann lass uns doch mal mit den richtigen Menschen sprechen und das nicht die Politiker entscheiden lassen. Die sollen am Ende nur zusehen, dass da Gesetze auf den Tisch kommen, aber die Entscheidungen treffen doch Profis. Also Menschen vom Fach, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, also grundsätzlich ja. Ich bin in meiner idealen Welt ist das auch so. Habe aber auch gelernt, dass es in Fachinteressenskonflikte sehr schnell gibt. Und jeder hat dann wiederum seine Position. Und wenn es politisch wird, sowieso. Da geht es dann, plötzlich wird es dann hoch strategisch und taktisch und so weiter.
Mhm.
Und da kommen dann wirklich Dinge ins Spiel. Da geht es dann einfach nicht mehr um die Sache, sondern geht es ganz schnell um Interessen.
Klar.
Und da habe ich dann halt irgendwie immer so meine Riesenprobleme mit. Und in dieser Wolfsdiskussion, ich habe das mal so ein bisschen verfolgt auch, da wird es dann einfach auch sehr schnell eine Glaubenssache. Und auch eine fast Religion und auch fast eine, also du hast dann einfach auch die Politik auf der einen Seite und das Tierwohl, dann hast du die Jäger, dann hast du den Naturschutz selbst, dann hast du eventuell noch wirtschaftliche Verbände und Initiativen und so weiter.
Also, wenn der Geldgeber Jäger ist oder wenn der Politiker ein großer Tierschützer ist oder was auch immer, dann sind es aber auch nicht die richtigen Ansprechpartner gewesen. Das ist, was ich vorher meinte. Man muss Menschen nehmen, die da neutral drauf gucken. Die sollten sich das erarbeiten, wie man da jetzt vernünftig irgendwie diese Sache, oder es wäre ja eh ein Versuch, ne? Man muss ja nur versuchen, wie kann man das denn vielleicht schaffen, dass man hier eine gute Koexistenz schafft. Ich denke, wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir das komplett vermeiden können, dass mal ein Wolf irgendwo auftaucht oder auch mal ein Schaf gerissen wird. Da werden wir nicht von wegkommen, sicherlich nicht, weil das ist ja kein Roboter. Wir werden den Wolf ja auch nicht einsperren in ein Gebiet und sagen, da wo der ist, da gibt's dann nur das, was er kriegen soll.
Mhm.
Von daher ist das schon irgendwie alles ganz klar, dass es da immer Schaden geben wird. Aber ich sag mal so, ich verstehe auch nicht, warum diese Schäden, die durch den Wolf entstehen, so dramatisiert werden, wenn man jetzt überlegt, dass eine Zecke oder von mir aus irgendeine Mücke die schlimmsten Krankheiten uns bringen kann. Oder mal abgesehen davon, wie viele Hunde ihre Leute totbeißen. Ne? Also ich sag's einfach, wie es ist. Ja, oder ein Katzenbiss kann dich auch umbringen. Oder eine Spinne kann dich umbringen. So, also von daher, es gibt viele, viele Dinge, die uns umbringen können oder unsere Tiere umbringen können. Ja, der Wolf ist einer davon, keine Frage. Wir sollten das sicherlich im Blick behalten und wir sollten sicherlich eine Lösung dafür finden, zeitnah. Aber wie du schon sagst, das Problem ist, glaube ich, die Menschen, die Entscheidungen treffen, die vertreten gewisse Interessen und dann wird das immer in diese Richtung gehen. Ob das jetzt der Jäger ist oder ob das jemand ist, der sagt, derjenige, der jetzt gerade gegen den Wolf ist, der ist aber einer mit richtig viel Kohle und der spült das in die Kasse meiner Partei, dann werde ich mich natürlich dahingehend orientieren als Politiker. Und deswegen ist das so, so wichtig, dass Menschen aus der Wissenschaft beraten. Weil die haben in der Regel das Interesse, also größte Interesse daran, ihre Wissenschaft auf die Straße zu kriegen. Und ich finde das, ja, das alles Spekulieren sonst halt, ne? Und sonst kommen zu viele Interessen an den Tisch und dann gewinnt einfach am Ende immer nur der, der am meisten zu sagen hat.
Dann nehmen wir einfach mal mit. Information ist erstmal ein ganz, ganz wichtiges Gut und sich da seine Meinung zu bilden. Und auf der anderen Seite, glaube ich, muss man nicht wirklich Angst haben, dass Wölfe uns derart bedrohen oder unsere Hunde. Und vielleicht sind wir auch froh, dass wir einen kleinen Wolf in abgeschwächter Form auch jeden Tag um uns rum haben, was eine Riesenfreude ist. Und ich glaube, auch mal weg von der Problematik zu gehen, hin zu mehr Freude, ist das doch eigentlich was ganz Gutes, was wir mitnehmen können. In Summe aus dieser Folge. Danke für heute erstmal. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Da freue ich mich drauf. Bis nächste Woche. Vielleicht dann endlich mit Rollstuhl.
Ja, ich drücke die Daumen.
Danke. Tschüss. Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.